Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lisia Mix.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ja, absolut. Und Alicia, ich muss sagen, es ist jetzt ja wirklich noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal gemeinsam aufgezeichnet haben. Und ich muss sagen, es fühlt sich schon gut an, wieder regelmäßig mit dir für unsere Podcast-Community aufzuzeichnen, oder? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz genauso. Also ich finde es super, dass wir jetzt wieder so im Flow sind. Und man muss sagen, wir haben ja jetzt wirklich auch einen vollen Kalender in den nächsten Wochen. Wir haben richtig viele Aufzeichnungstermine vereinbart. Ich freue mich schon total darauf. Und ja, letztes Mal sind wir ja mit einem internen Gespräch, muss man sagen, gestartet, zusammen mit Stefan Albers, unserem Geschäftsführer. Und jetzt heute freue ich mich aber auch sehr, dass wir wieder mit einem externen Gast sprechen.
Ich freue mich auch richtig darüber, dass wir heute einen externen Gast hier im Podcast zu Gast haben. Und ja, das ist auch zu dem sozusagen Neustart unserer neuen Podcast-Season auch jemand ganz Besonderes. Und zwar hat sich Bijan Kaffenberger dazu bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen heute. Bijan ist nicht nur ein vom Breko ausgezeichneter Digitalpolitiker, sondern auch ein ganz bekanntes Gesicht im Hessischen Landtag, wo er als Sprecher der SPD-Fraktion für die Themen Digitales und Innovation sowie Wissenschaft und Kultur tätig ist. Herzlich willkommen, Bijan. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich hat es auch gefreut. Ich bin immer gerne im Austausch mit Breko und ganz besonders auch mit euch beiden und finde auch den Podcast jedenfalls sehr spannend und bin gespannt, ob ich das jetzt auch so gut meistern werde wie euer Geschäftsführer Stefan Albers. Wir werden sehen.
Ganz bestimmt. Genau, ja, das ist doch schon eine super Überleitung für unseren Einstieg. Und zwar wollen wir jetzt, bevor wir dann gleich auf deine Station im Lebenslauf und alle Fragen rund um Digitalisierung und Breitbandausbau eingehen, mit dir unsere Highspeed-Fragerunde absolvieren. Das ist immer unsere Gelegenheit für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dich als unseren Gast etwas besser kennenzulernen. Und hinter der Fragerunde verbergen sich eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen, die du ganz schnell beantwortest, indem du dich für eine der beiden Optionen entscheidest. Bist du dafür bereit?
Ich mache es auch nicht so wie in der Politik üblich und rede mich dann durch irgendwelche doch längeren Sätze raus, oder?
Genau, nee, richtig. Kurze, prägnante Antworten.
Okay.
Okay, bist du bereit, Bijan?
Bin bereit.
Super, dann starten wir. Darmstadt oder Wiesbaden?
Darmstadt.
Stadt oder Land?
Stadt.
Online-Shopping oder Einkaufen im Geschäft?
Einkaufen im Geschäft.
Landespolitik oder Kommunalpolitik?
Am 15.03. ist Kommunalwahl. Die ist sowohl für Stadt als auch für Land sehr wichtig.
Sehr gut. Doch eine diplomatische Politikerantwort, aber das lassen wir mal gelten. Dann Wahlkampfstand oder Diskussionspanel?
Wahlkampfstand.
Rhein oder Main?
Main.
Apfelwein oder Handkäse?
Handkäse.
Taunus oder Odenwald?
Odenwald.
Und zuletzt, Glasfaser oder 5G?
Glasfaser.
Sehr gut, gute Antwort, wobei wir beides brauchen. Perfekt, nee, super. Ja, vielen Dank für die Highspeed-Fragerunde, Bijan. Das hat Spaß gemacht. Gut, dass wir dich jetzt ein kleines bisschen besser kennengelernt haben. Ja, und du hast ja eben schon ganz überzeugt Darmstadt gewählt. Ich nehme an, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass du auch tatsächlich dort geboren und aufgewachsen bist, beziehungsweise genauer gesagt, glaube ich, in Roßdorf. Ja, und du hast vor Ort sozusagen auch schon früh die Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt erkannt. Denn du warst im Verlauf deines Studiums bereits selbstständig in der IT-Beratung und Netzwerkinstallation beschäftigt. Und darüber hinaus hast du dich auch schon sehr früh, nämlich seit 2007, in der Kommunalpolitik der Jusos und in SPD-Ortsverbänden engagiert. Erzähl doch einmal, was hat dich dazu bewegt, dich da so früh zu engagieren in beiden Bereichen? Und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass du ja später mal hauptamtlich Politiker werden möchtest?
Also es war jetzt nie mein teuflischer Plan, die Weltherrschaft zu erlangen oder überhaupt auch nur Abgeordneter zu werden. Ich glaube, das sind Sachen, die haben... Das haben sich über die Jahre einfach irgendwie so ergeben. Ich glaube aber, dass die Initialzündung auf jeden Fall in der Schule kam. Ich habe POBI leistungslos gehabt und war im Vorstand vom Stadtschülerrat aktiv. Und wir haben halt damals so das Thema Grundrecht auf Ausbildung, da haben wir relativ stark gekämpft. Und ein zweiter Punkt, und da kommen wir, glaube ich, schon auch so zu diesen ersten digitalen Themen, die mich auch in der Schulzeit schon bewegt haben. Damals hieß es, glaube ich, noch Medien- und Computerraum und so Sachen. Ja. Wir haben uns damals
neue Laptops. Ich erinnere mich auch noch, ja.
Ja.
neue Laptops eingesetzt in diesem neuen Medienraum, der dann so zu einer echt coolen Bibliothek mit auch digitalen Angeboten geworden ist. Und das waren so Themen, die wir in der Schule eben vorangetrieben haben. Und auch das war damals schon, glaube ich, also meinem Interesse wirklich für Computer und Digitales geschuldet. Ich habe das jetzt nicht gelernt oder so, aber es war damals einfach so eine Zeit, in der man noch sehr autodidakt, glaube ich, als junger Mensch an solche Themen rangegangen ist, seinen Computer selber zusammengebaut hat. Und das habe ich dann eben auch direkt nach der Schule neben dem Studium einfach gemacht, um Geld zu verdienen, und habe dort wirklich also einfach ja sehr viel spannende IT-Projekte freiberuflich mitbegleitet. Gerade in diesem Hardware-Bereich einfach, das hatte damals noch so was Hands-on-mäßiges. Und heute kriegt man die Geräte ja gar nicht mehr auf.
Stimmt.
Das stimmt. Und wie hat es dich dann aber so konkret in die Kommunalpolitik verschlagen?
Ja, genau, das hatte ich jetzt eben unterschlagen. Ich bin dann quasi über den Stadtschülerrat mit den Jusos in Kontakt gekommen, die dort auch sehr viele waren, die natürlich neben der reinen Schulpolitik auch schon eben in dem Jugendverband organisiert waren. Und dann zu Hause habe ich natürlich auch, ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen in Ostdorf nach dem Tod meiner Mutter. Und dort ist auch SPD ist schon immer relativ stark, viele SPD-Bürgermeister und Bürgermeister. Und das hat mich dann irgendwie dazu bewogen, bei den Jusos und der SPD mitzumachen. Und tatsächlich kamen da dann auch schon relativ früh die ersten Glasfaser-Themen tatsächlich und Breitbandausbau in mein Leben, weil nämlich es dort einen kommunalen Zweckverband gab, NGA-Netz, der die ganzen Landkreiskommunen nach und nach eingesammelt hat, um so diese erste Welle der Bundesförderung vorzubereiten.
Ach, spannend.
Und, okay. Und insofern war ich dann irgendwann nach wenigen Jahren Mitglied diesem Zweckverband und habe dann quasi, so kam ich das erste Mal mit Breitbandförderung in Kontakt, als das noch wirklich so ein Thema für, Nerds war.
Mhm. Okay. Ja, echt schöne Geschichten. Irgendwie toll zu hören, dass die Schule da aber auch viel bei dir bewegt hat. Ich muss sagen, ich habe mich gerade auch wie in so einer kleinen Zeitreise gefühlt zurückversetzt in die Computerräume der Schulen. Ja, aber dann machen wir mal nach deinem Studium weiter, denn ab 2016 hat es dich dann ja richtig, also hauptamtlich in die Politik verschlagen, aber erstmal auf die Verwaltungsseite und auch gar nicht nach Hessen, sondern nach Thüringen. Erzähl doch mal, wie ist das denn gekommen und welche Aufgaben hast du dann im Ministerium in Thüringen übernommen?
Muss ich natürlich ein bisschen, handelnde Personen sind ja noch politisch in Thüringen aktiv, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Spaß, ganz, 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 ganz positiv. Ich habe damals, nachdem mein Master vorbei war, den Entschluss gefasst, eine Promotion zu machen, und habe auch am Lehrstuhl gearbeitet und habe dann so das erste Jahr vor mich hingeforscht, an einem Papier gearbeitet, war auf den ersten Konferenzen und habe so überlegt, wie es weitergehen könnte mit so Forschungen zu Finanzmarktfragen. Ich war am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre und irgendwann klingelte mein Handy und ein sehr zufriedener, glücklicher, etwas aufgeregter Georg Meyer war dran und sagte, hey du, ich werde da Digitalstaatssekretär in Thüringen jetzt. Bei Wolfgang Tiefensee im Ministerium und wir müssten uns auf jeden Fall mal treffen und zusammensetzen.
Ach, cool.
Weil das sind ja so Themen, die mich auch interessieren, und du bist ja auch ein politischer Kopf und im Übrigen, ach, da an der Uni, das ist doch eh alles nicht so, da studiert man die ganze Zeit nur und forscht vor sich hin. Du bist doch jemand, der konkret irgendwie Dinge bewegen und anschieben will. Ja. Lass uns mal quatschen. Und dann waren wir wenige Tage später in Frankfurt was essen und der hatte mir so ein bisschen erzählt, was er auch vorhat und vor allem hat er quasi, wie soll ich sagen, mir dringend angeraten, mich dort mal zu bewerben.
Und schön.
Dann kam es so, dass im Referat für ein Digitalreferat tatsächlich eine Referentenstelle frei war, ich mich auf die beworben habe, auch die Stelle bekommen habe und dann tatsächlich 3 Jahre in Thüringen eben Referent für Digitalisierung, Breitbandausbau und solche spannenden Themen war. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel Erfahrung gesammelt. Zwischenzeitlich wurde dann Georg Meyer irgendwie Innenminister, wie das manchmal in der Politik so ist. Und dann kam Valentina Kerst als seine Nachfolgerin, mit der ich auch noch eine Weile zusammenarbeiten durfte. Aber das waren tatsächlich so die Initialzündungen für, ich sag mal, Politik auf der Landesebene. Auch wenn es natürlich nicht das Mandat war, sondern an der Stelle eben die Arbeit im Ministerium. Aber die Exekutive ist natürlich auch eine Gewalt, deren Einfluss man nicht vernachlässigen sollte.
Ja, absolut. Also Exekutive natürlich wahnsinnig wichtig und super, dass du ja da das Vertrauen geschenkt bekommen hast und da auch ja auf der Exekutivseite deine Erfahrungen auch im Digitalbereich sammeln konntest. Aber Stichwort Mandat, du hast gerade gesagt, du hattest es damals noch nicht, aber du hast es dann ja bekommen. 2019 hat sich dann doch wieder zurück in dein Heimatbundesland Hessen verschlagen und du bist ja tatsächlich, wenn man das so sagen darf, mit 29 Jahren damals als jüngster SPD-Abgeordneter, glaube ich sogar, direkt in den Hessischen Landtag gewählt worden. Ja, warum hast du dann gesagt, okay, Exekutive war schön, aber jetzt doch lieber als Landtagsabgeordneter weiterarbeiten?
Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage gewesen von quasi Ebene. Also ich glaube, zum einen, ich habe im Ministerium unglaublich viel gelernt über Verwaltung, über Strukturen, über auch vor allem, muss ich sagen, ehrlicherweise, ich bin ja ausgebildeter Volkswirt und kein Jurist, aber ich habe sehr viel über rechtliche Zusammenhänge, gerade im regulatorischen Bereich, gelernt und da kommen wir bestimmt ja auch später noch drauf, ob das jetzt irgendwie im Länderarbeitskreis oder im Beirat der Bundesnetzagentur war, wo ich das Mandat von Tiefensee betreut habe. Ich habe da oder vergaberechtliche Fragen. Ich habe, glaube ich, innerhalb ein quasi Mini-Verwaltungsrechtsstudium und Regulatorik-Studium durchlaufen in kürzester Zeit.
Ja, ja.
Das war auch super spannend. Ich glaube aber, dass ich von der Wesensnatur her vielleicht für eine Referententätigkeit oder vielleicht auch für eine weitere Karriere im Ministerium zunächst, glaube ich, gerade in jungen Jahren, das sowas verändert sich auch über die Zeit, aber noch ein bisschen zu sendungsbewusst war.
Schönes Wort.
Und zum anderen gebe ich auch, also Erfurt ist eine wunderschöne Stadt, also die lohnt sich wirklich, auch die Menschen dort, die Zeit im Ministerium war wirklich toll. Aber ich glaube, so dieses, ich bin ja Montag früh mit dem ICE hingefahren und Freitagmittag zurück. Das war so Wochenendelei, weil ich ja immer zu Hause auch noch meine kommunalpolitischen Mandate weitergemacht habe und im Kreistag war in der Gemeindevertretung. Und ich bin schon am Ende irgendwie, man sieht es jetzt ja nicht, ich sitze hier gerade im Darmstadt 98 Trikot, ich wollte dann auch am Wochenende in die Stadt gehen. Ich bin einfach an der Stelle doch der Heimat verbunden und treu geblieben und ich finde, 3 Jahre, diese Fernpendelei sind dann auch irgendwie, es war dann irgendwie auch gut oder schön, sich mal was Neues zu suchen, was näher an der Heimat ist. Und ich meine, es war jetzt ja auch kein sicherer Schritt. Ich wusste ja, ich hätte sicherlich auch im Ministerium noch weitergearbeitet, wenn ich nicht gewählt worden wäre. Es war ja zu dem Zeitpunkt keines sicher, dass dieses Direktmandat auf Anhieb klappt. Die erste Listenplatzierung bei der Kandidatur ist jetzt ja oft nicht so, dass man da sofort irgendwie einen sicheren Listenplatz auf dem Parteitag bekommt, sondern muss man es eher noch mal ein bisschen weiter hinten anstellen. Und dass es dann sofort klappt, damit war jedenfalls nicht komplett davon auszugehen. Aber insofern beide Beweggründe. Einfach noch mal sich selber ein bisschen mehr entfalten, ein bisschen mehr selber Agenda setzen und weniger quasi Politik aus dem Landtag und vom Gesetzgeber umsetzen, sondern freier gestalten können. Zum einen und zum anderen einfach das nach Hause kommen im klassischen Sinne.
Ja, das ist doch schön, dass du jetzt in der Heimat und für die Heimat im Einsatz bist, kann man so sagen. Und danke dir schon mal für die Einblicke entlang deines Werdegangs. Das war wirklich schön, das nochmal so nachzuverfolgen. Und ja, dann muss man aber ja sagen, auf diesem Weg war bei dir auch noch viel mehr los. Denn schon früh hast du in verschiedenen Online-Formaten, insbesondere auch außerhalb von politischen Formaten, über deinen Alltag als Politiker mit Tourette gesprochen. Und bist dabei, muss man wirklich sagen, medial mit einer richtig breiten Öffentlichkeit in Kontakt gekommen. Ja, und ein Nebeneffekt der fortschreitenden Digitalisierung, für die wir uns alle so sehr einsetzen, ist ja leider schon, dass sich die Plattform für negative Reaktionen und Hass im Netz einfach vergrößert. Wie erlebst du das? Also wie erlebst du persönlich diese Entwicklung und was muss aus deiner Sicht auch passieren, damit Hass im Netz besser entgegengewirkt werden kann?
Ich glaube, wir alle erleben das jeden Tag, dass es im Netz wirklich teilweise zu ungehemmten Hate Speech kommt. Ich glaube, die Gruppen, die da betroffen sind, unendlich viele, die man da jetzt aufzählen könnte. Aber gerade bei euch beiden, euch erzähle ich nichts Neues, dass der Sexismus im Netz und die Misogynie eine maximale Katastrophe ist. Aber auch als jemand mit ausländischem Vornamen in der Politik, dunklen Haaren und dunklen Bart, auch Rassismus ist ein Riesenthema. Und auch was das Tourette angeht, Ableismus, wir haben da einfach so viele gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, auch das Thema antisemitische Äußerungen gerade in der letzten Zeit wieder. Mhm. Wir haben da ein massives Problem, denn es hat sich in den letzten Jahren schon einige Strukturen entwickelt, finde ich, sowohl plattformregulatorisch, aber auch so, was das Angebot angeht. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass wir die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, stärken. Also ich habe auch mit HateAid schon das ein oder andere zusammen gemacht, weil ich glaube wirklich, dass man sowas wie eine digitale Netzcourage braucht. Im Moment erlebe ich leider das Gegenteil, dass viele sich eher aus den Diskursen zurückziehen. Und das macht halt auch das Netz zu einem noch weniger demokratischen Raum, wenn da die Leute sich aus der Diskussion zurückziehen. Wir müssen, so hart es klingt, die Plattformen da auch hart rannehmen.
Ja.
Weil wir sehen in den USA, dass auch Politik dort sich keinen Gefallen tut, wenn sie sich da rauszieht und den Plattformen freie Hand lässt. Ich verstehe, dass es immer um Innovationsmöglichkeiten geht und man probiert an der Stelle irgendwie natürlich auch Kosten einzusparen, aber wir sehen auch, was mit Plattformen passiert, wenn man diese Moderationsteams auflöst, ja. wenn man das zurückfährt.
Mhm.
Das ist eine Katastrophe und dann wenden sich noch mehr Leute auch von den Plattformen ab. Deswegen glaube ich, sollten die Plattformen auch ein Eigeninteresse haben, ihre Online-Umgebung zu einem lebenswerten und diskussionswürdigen Ort zu machen, auch schon aus Eigeninteresse, weil ich zum Beispiel bin nicht mehr auf X und so geht es auch vielen anderen, die Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, wir alle zusammen müssen Interesse daran haben, dass hier auch Recht durchgesetzt wird.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir zunehmend auch Dinge zur Anzeige gebracht werden, dass wir Möglichkeiten haben, da durchzugreifen. In Hessen zum Beispiel gibt es hier Hessen gegen Hetze als nochmal Melder, wo auch eine KI dahinter die Sachen vorsortiert und vorfiltert.
Ah, ja.
Ich glaube, das sind Initiativen, die sehr wichtig sind. Und da werden wir in den kommenden Jahren sicherlich auch mit KI noch deutlich mehr machen als jetzt. Und eine konsequente Strafverfolgung. Es gibt ja da auch noch eine Zentralstelle bei uns in Hessen, die da aktiv ist für die Internetkriminalität. Ich glaube, auch das ist was wir den Menschen schulden, damit das Netz auch ein sicherer und ein safer Raum wird.
Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch wirklich, wie du sagst, schon wahnsinnig wichtig, auch Initiativen, die gegen diesen Hass außerhalb des Netzes, aber auch innerhalb des Netzes vorgehen, da auch zu unterstützen. Und Stichwort Netzcourage fand ich auch ganz wichtig. Ja, also auch wirklich das ganz klar outzucallen und sich da nicht aus dem Diskurs komplett zurückzuziehen und es einfach da so stehen lassen. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung dazu.
Soll ich noch was über mich sagen, Lisia?
Ja, klar, kannst du gerne machen. Natürlich, bitte.
Ich tatsächlich muss ehrlich sagen, ich gebe offen zu, ich gelobe Besserung. Ich bin ein noch schlechtes Beispiel manchmal, weil das, was ich gelegentlich erlebe, habe ich bisher, und das habe ich mir auch vorgenommen, künftig anders zu machen, teilweise nicht gemeldet oder nicht zur Anzeige gebracht, sondern einfach mal auf Verbergen geklickt und es quasi vor mir selbst und vor der Öffentlichkeit verborgen. Und das ist, glaube ich, auch nicht immer der richtige Umgang. Und da habe ich mir tatsächlich, das war so ein bisschen auch ein tatsächlich Ergebnis eines letzten Gesprächs zu dem Thema auch mit anderen Leuten aus dem Digitalbereich, dass ich da selber auch, was mich angeht, aktiver werden will. Das ist jetzt nicht mega krass bei mir, aber es gibt schon immer mal wieder sowohl irgendwie Dinge, die auf meine Tauglichkeit als Abgeordneter wegen des Tourettes anspielen, aber auch meine Herkunft oder die Herkunft meines Vaters, wie auch immer. Und das sind schon Dinge, bei denen ich auch selber noch konsequenter werden muss in der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Weil auch wenn ich jetzt nicht zart beseitigt bin, glaube ich, sollte man es den Leuten auch nicht so einfach machen und es dann einfach nur irgendwie in Anführungszeichen wegignorieren.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass, wie du sagst, ist wahnsinnig wichtig, da auch selber vielleicht das auch nicht zu oft die Augen zuzudrücken und das einfach auch den Leuten auch zu signalisieren, dass sowas halt nicht geht. Sei es bei dir, sei es bei anderen, die in ähnlichen Situationen sind. Genau, definitiv. Ja, aber auf jeden Fall super, dass du da nicht zu sehr dir das zu Herzen nimmst, solche Kommentare. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja, schwieriges Thema, aber wir wollen trotzdem nochmal zu ein paar anderen Themen nochmal kommen, auch wenn der Wechsel jetzt vielleicht nicht ganz der einfachste ist. Aber Vijan, lass uns vielleicht nochmal drüber sprechen. Du hast tatsächlich auch, wenn wir auf deine Vita schauen, auch ein Buch schon geschrieben. Und zwar das Politikbuch für die Generation Smartphone. Warum hast du denn gerade für diese Zielgruppe ein Buch geschrieben?
Na, mir fiel jetzt erstmal noch eine andere super gute Überleitung an. Also wenn wir nachher noch dazu kommen, diskriminierungsfreier Zugang ist natürlich auch ein wichtiges Thema.
Ja.
Aber da sind wir noch nicht. Warum habe ich ein Buch geschrieben? Es ist tatsächlich, es ist der Bogen von dem Tourette und ist gar nicht so weit, weil ich habe ja diese Formate bei Funk gemacht wie Tourette-Cat und vorher bei Frag ein Klischee im Hyperbowl, wo wir auch den Grimma Online Award damals gewonnen haben über Tourette. Und dann kam die Idee auf, quasi ein Buch zu machen. Und dann haben natürlich ganz viele Leute gesagt, irgendwie, ich sag mal, so, wie das wirst du, ist, ja, und, also, am besten laufen ja immer auch so diese Ratgeber und so, und diese, wie fühle ich mich, wie fühlst du dich besser, Bücher, und, das wird immer total viel gekauft, und da bist du eine total authentische Person für. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, also, ja, also, stimmt alles, ich habe auch Tourette, und ich habe auch damit umgehen gelernt, und ich glaube, also zumindest das, was Feedback auf diese Online-Sachen war, dass viele Leute mich deswegen auch als ja, mutiges Vorbild sehen. Das bin ich auch gerne für Menschen, die mit Behinderung, die quasi sich vielleicht nicht in die Öffentlichkeit trauen, gerade auch für die Community, da eine Awareness für das Thema zu schaffen. Aber ich bin halt auch jemand mit Interessen und ich bin mehr als Tourette und deswegen will ich kein reines Tourette schreiben.
Ja.
So. Und dann kamen wir natürlich relativ schnell drauf, was macht mich denn eigentlich aus? Und eigentlich bin ich halt ein politischer Mensch.
Ja.
Und deswegen... Aber was mir quasi wichtig, dass das Tourette natürlich ein Thema ist in dem Buch, weil ich gehört zu mir, keine Frage, aber dass ich am Ende eigentlich ein politisches Buch schreiben möchte. Und dann haben wir so ein bisschen rumdiskutiert und dann habe ich auch mit meinem starken Plädoyer für dieses Thema in mir als Mensch, mehr als Tourette zu sehen, haben das Buch auch gemacht. Und das ist auch ein Credo, was ich mir bis heute behalten habe. Ich wollte zum Beispiel nie inklusionspolitischer Sprecher werden, der Fraktion. War niemand Anspruch. Ich finde, Teilhabe ist wichtig und die muss man auch mitdenken, gerade auch im Netz. Aber am Ende bin ich eben Digitalpolitiker geworden. Und genauso war es beim Buch auch.
Ja, sehr, sehr spannend. Und ich meine, es ist einfach eine Zielgruppe, die bestenfalls so viel wie möglich und auf eine zeitgemäße Art und Weise mit dem Thema Politik in Kontakt kommen sollte. Von daher ist das super, dass du gerade diese Gruppe auch nochmal adressierst. Ja, und also ich muss sagen, ich war wirklich, als wir nochmal auf deinen Lebenslauf geschaut haben in der Podcast-Vorbereitung, ganz beeindruckt, dass du neben allem anderen, ich meine, es ist so ein intensiver Job, den du machst, auch noch ein Buch geschrieben hast. Wann hast du das denn eigentlich gemacht?
Naja, im Prinzip war das Buch ja, das muss man gehört zur Wahrheit auch dazu, das Buch war ja im Wesentlichen zum Einzug in den Landtag eigentlich schon fertig.
Also das, ja, ah, das, okay.
Also Die Veröffentlichung war ja quasi, glaube ich, im Januar 2019, oder?
Ja, 2019 haben wir auch hier in den Notizen.
Ja, müsste sein, ja, genau.
Mhm. Im Prinzip lief das so quasi parallel und war schon in der Vorbereitung. Also insofern habe ich das quasi noch gerade vor der Mandatszeit, ich hatte im Ministerium noch etwas geregeltere Arbeitszeiten.
Das war dann auf der Zugfahrt, als du gependelt bist, genau. Dann natürlich immer. Ja.
Tatsächlich. Ja. Du hast es gelesen offensichtlich. Im Buch steht ja drin, dass Frank-Walter Steinmeier hat ja mal ein Buch von sich Flugschreiber genannt, weil er das immer auf seinen Auslandsreisen als Außenminister geschrieben hat. Und dementsprechend hatte ich mich ja als Zugschreiber tituliert. Ah. Weil ich hatte mich tatsächlich konsequent Montag früh zwischen 7 und 9 und Freitag Mittag irgendwann zwischen, was weiß ich, 16 und 18 Uhr oder manchmal war es auch 15 Uhr konsequent geschrieben auf der ICE-Strecke Frankfurt-Erfurt. Und genau, in den letzten Zügen dann auch gerne abends nochmal zu Hause am Schreibtisch, aber das ging wirklich gut. Und was vielleicht nochmal die jungen Menschen als Zielgruppe angeht, ich mache jetzt ja auch noch das Thema Kultur seit dieser Legislatur mit. Und ich finde, gerade dort sieht man schon auch, wie das miteinander funktionieren kann. Wenn viele mal sagen, quasi die sozialen Netzwerke machen irgendwie, was ich so ein altes Kulturgut wie Buch kaputt. Ich finde, wir sehen gerade beim Thema Bücher mit BookTok und so ja eine total tolle Symbiose. Das ist auf einmal irgendwie für viele junge Menschen cool, ist, sich mit einem Buch in der Hand in Social Media zu zeigen und was darüber zu erzählen. Das ist ja eine ganz neue Form von Werbung und Content. Natürlich verändert das auch den Buchmarkt, nicht immer nur zu Guten. Ja, aber allein anzuerkennen, dass man auch auf TikTok sein kann und sich nicht nur mit Quatsch beschäftigt, sondern eben da auch Bücher rezensiert werden oder für Bücher geworben wird und dass das auch eine Möglichkeit ist, Lesen cool zu machen und für die junge Generation anziehen. Und ich glaube, das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren auch in Teilen sehen, den es damals so vielleicht noch nicht gab, aber der auch zeigt, man kann auch nach wie vor mit Büchern junge Menschen erreichen. Und als wir dieses Kulturbudget hatten, vom Bund in der vergangenen Legislatur wurde auch ziemlich deutlich, dass Literatur mit das meistgekaufte ist, wofür das ausgegeben wird. Viele haben ja gesagt, okay, jetzt nehmen die Jugendlichen dieses Kulturbudget, was sie bekommen, und gehen damit ins Kino oder zu Konzerten. Tatsächlich größter Anteil gegen In-Bücher.
Mhm. Ja, also ich habe in meiner Familie auch welche, die diese Gutscheine genutzt haben. Und ich muss auch sagen, also ich erlebe es in meinem Umfeld total, dass auch trotz des Hypes um E-Reader und so wirklich richtig viele wieder sagen, sie wollen echte Bücher in der Hand haben und das echte Lesegefühl erleben. Also ich glaube auch, das kommt wirklich zurück. Das ist richtig schön. Ja, so. Aber jetzt wollen wir auch nochmal richtig in die Themen einsteigen, um die sich unser Podcast ja ganz stark dreht. Und es ist auch dein Kernthema oder eins deiner Kernthemen, nämlich der Glasfaserausbau. Denn um Fragen rund um den Glasfaserausbau kümmerst du dich als digitalpolitischer Sprecher der SPD natürlich. Und die Glasfaserausbauquote liegt in Hessen laut Zahlen unserer BRIKO-Marktanalyse Stand Mitte 2024 bei über 55% und damit sogar höher als der Bundesdurchschnitt von 43%. Deutlich höher, muss man sagen. Im Vergleich zum Vorjahr habt ihr damit auch einen ziemlich beeindruckenden Zuwachs hingelegt von 9%. Und Hessen ist somit eins der Flächenländer mit dem stärksten Ausbautempo, ganz klar. Ja, und dann habt ihr euch im Koalitionsvertrag ja auch zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Flächendeckung zu erreichen. Ja, lass uns vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie hast du denn den Glasfaserausbau in Hessen in den letzten Jahren wahrgenommen? Und warum konntet ihr aus deiner Sicht im Vergleich zu den anderen Bundesländern mit so einem guten Ausbautempo vorlegen?
Also Hessen hat ja einfach, glaube ich, von seiner Historie ein komplexes Umfeld. Wir hatten schon immer, glaube ich, sehr starke Kabelnetze auch. Das war, glaube ich, über viele Jahre auch ein Stück weit ein Hemmnis, weil quasi viele von den Anwendungen, die ja wirklich für die Glasfaser hochinteressant sind, so richtig bei den Kundinnen und Kunden noch nicht da waren. Das Kabelnetz war da auch breit verankert, hatte natürlich auch ein relativ teilweise günstiges Angebot. Und ich glaube, dass wir nach und nach auch erstmal viel für das Image der Glasfaser noch tun mussten und Glasfaser wirklich auch kommunikativ in die Köpfe der Leute bekommen. Mhm. Das hat in Hessen aus meiner Sicht über die Zeit jetzt immer besser funktioniert. Mhm. Im jetzigen Koalitionsvertrag, den du ansprichst, steht ja auch dieses flächendeckende Glasfaserziel, glaube ich, das erste Mal so klar drin. Vorher war man immer so ein bisschen auch mit dem Time Use Gigabit fähig häufiger unterwegs. Mir war es vor allem wichtig, dass wir die Kommunikation Richtung Glasfaser an der Stelle stärken. Und wir haben in Hessen natürlich aber auch sehr starke kommunale, also bei mir in Darmstadt jetzt zum Beispiel, sind wir ja mit der Entega da auch sehr stark vertreten. Mhm. Und ich glaube, gerade die tragen eben auch ihren Teil dazu bei, dass es vorangeht. Und wir haben wirklich, und das muss man sagen, auch das große Glück, dass wir viele Kabelleitungstiefbauer haben der Region. Ich meine, wir sind keine Werbeveranstaltung hier, aber ich kann natürlich sagen, in meinem Wahlkreis sitzt zum Beispiel Udo Klenk, der in vielen Fachveranstaltungen auch bundesweit immer wieder seine Expertise einbringt. Und ich glaube, solche Menschen zu haben, die auch ihre Expertise weitergeben und gleichzeitig aber auch Ausbau vorantreiben können in der Region, das hilft natürlich, weil wenn die Bagger nicht einmal quer durch Deutschland rollen müssen, sondern von vor Ort kommen, das macht vieles einfacher. Und wir haben natürlich ein Stück weit einfach auch jetzt es geschafft, viele der ich sag mal, lange weilenden Förderprojekte wirklich auch im Glasfaserbereich zum Abschluss zu bringen. Und gleichzeitig ist natürlich der hessische Markt auch für viele Glasfaserausbauende Unternehmen interessant. Wir sind eine wirtschaftsstarke Region. Wir haben zumindest im südhessischen Teil relativ dichte Siedlungsstrukturen. Und wir haben auch dort, wo es ländlicher ist, sehr viele Gebietskörperschaften, die, wie was ich vorher schon erzählt hatte, Zweckverbände gegründet haben, oder wie der Odenwaldkreis, die ja sehr früh auch dran waren, schon da was zu machen. Oder in Nordhessen gibt es ja auch nochmal einen Verbund. Da haben sich auch viele Kommunale einfach auf den Weg gemacht. Und das, glaube ich, gemeinschaftlich mit der kommunalen Familie und den Betreibern geschafft, sowohl im geförderten als auch im privatwirtschaftlichen Ausbau eben voranzukommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da jetzt auch dran anknüpfen, damit wir unser Ziel auch erreichen. 2030 ist nicht mehr weit hin. Da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten, das ist klar. Am Ende ist das Ziel wichtig, flächendeckend auszubauen. Und immer wieder zu sagen, dass man ein flächendeckendes Glasfasernetz will, bringt vielleicht alleine kein Glasfasernetz, aber es hilft zumindest, dass man den Markt signalisiert, wo man hin möchte. Und ich glaube, das haben auch zumindest die meisten Akteure mittlerweile verstanden. Das nächste Thema ist ja, dass wir auch natürlich das Thema Kupfer-Glas-Migration für uns eine große Rolle spielt, weil wir natürlich auch in der Kupferversorgung immer schon einfach sehr weit vorne waren. Und das wird uns auch noch einige Mühen abverlangen, aber ich glaube, wir sind auch bereit, solche Themen anzugehen. Und das ist vielleicht die letzte Erkenntnis. Ich glaube, man scheut sich in Hessen nicht, um eine Diskussion bei dem Thema und auch Impulse zu setzen und mal neue Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist was uns als Bundesland hier stark macht und uns auch die Chance bietet, weiterzukommen bei dem Thema.
Okay, also du würdest im Prinzip sagen, es ist eine Mischung aus ja kommunikativem Aufwand, auch starken Playern vor Ort, verfügbare Expertise und Baukapazitäten, ganz wichtig, genau, die so ein bisschen erklären, warum ihr so schnell zugelegt habt. Und du sprachst ja eben schon an, ich meine, ja klar, 55% sind gut, aber natürlich wollen wir eigentlich zu einer flächendeckenden Abdeckung kommen, klar. Da spielt ja auch, hast du eben angesprochen, das Thema, wir nennen es ja nicht so gerne mehr Kupferglasmigration, sondern Upgrade, Glasfaser-Upgrade von Kupfer auf Glasfaser, weil die Menschen ja was zusätzlich bekommen, was Neues. Also das würde auch nochmal eine wichtige Rolle spielen, auch um das das Ausbautempo oder im Prinzip den Wechsel auf die High Capacity Networks auch nochmal anzukurbeln, würdest du auch sagen, ja?
Definitiv. Es ist das Glasfaser-Upgrade ist eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre. Wir vielleicht auch noch aber eine Sache sagen, weil wir immer natürlich neidvoll nach Ländern blicken wie Schleswig-Holstein. Also hier kommen halt zwei Dinge zusammen. Man hat sich hier beispielsweise sehr früh auf ein reines Infrastruktur-Glasfaser-Ziel festgelegt und gleichzeitig, wir sprachen vorhin schon über den Odenwald und den Taunus. Den Odenwald und den Taunus sucht man in Schleswig-Holstein vergebens.
Stimmt.
Und insofern ist natürlich auch das Thema Topografie und solche Dinge sind natürlich auch immer ein Thema. Insofern gibt es auch ein paar strukturelle Herausforderungen, die wir auch im Bereich des Mobilfunks immer wieder sehen. Man kann halt eben das flache Land nicht mit Mittelgebirgen oder solchen Dingen woanders vergleichen. Und insofern, glaube ich, gibt es immer ein paar strukturelle Unterschiede, auch sonst was die Bevölkerungsdichte angeht. Auch das sehen wir ja im Vergleich mit den Stadtstaaten. Und insofern sind diese Rankings natürlich auch immer nur eingeschränkt heranziehenswürdig, aber bessere haben wir halt nur auch nicht. Und insofern ist es mir trotzdem lieber, dass wir weiter oben stehen. Aber ich glaube, es kann jetzt auch niemand erwarten, dass an der Stelle Hessen innerhalb von anderthalb Jahren nach einem Regierungswechsel irgendwie auf Platz 1 steht. Ich glaube, das wäre auch vermessen, dieses Ziel auszugeben. Aber wir arbeiten zumindest dran, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Glas zu bekommen.
Das freut uns natürlich sehr. Ja, und eine Maßnahme auf eurem Weg zum flächendeckenden Ausbau war auch, dass Hessen 2022 unter Beteiligung des BREKO und 11 Telekommunikationsunternehmen den Glasfaserpakt für Hessen beschlossen hat. Zu der Zeit warst du anders als heute mit der SPD in der Opposition. Wie hast du die Diskussion um den Glasfaserpakt erlebt und was hältst du von dem Glasfaserpakt?
Also ich halte zumindest immer sehr viel davon, wenn sich die Anzahl der Glasfaseranschlüsse erhöht. Und wie das vonstatten geht, ist mir ehrlicherweise persönlich gleich. Wichtig ist, glaube ich, dass die Menschen und die Unternehmen versorgt werden, und zwar möglichst zügig. Natürlich gibt es da verschiedene Instrumente, sowohl Förderung als auch privatwirtschaftlichen Ausbau. Und ich glaube, wir erleben immer wieder neben der Frage der, ich sag mal, Auswahl der Instrumente einfach auch Trends, die jetzt, wie die Konjunktur, wie die Zinslage, die halt immer wieder auch die Akzentuierung verändern. Also wir kommen aus einer Niedrigzinsphase, in der alle Investoren den Infrastrukturmarkt mit Kohle quasi geflutet haben, in der man gar nicht schnell genug hier schreien konnte und hatte eine Milliarde irgendwo akquiriert. Wir leben leider in den letzten Jahren bedingt durch den nach wie vor andauernden Krieg in der Ukraine, eine unsichere Weltlage, eine krasse Zinspolitik. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, ist uns allen klar. Wir haben ein verändertes Zinsniveau. Ja. Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass weniger Kapital im Markt ist. Das sorgt auch dafür, dass sich quasi privatwirtschaftlicher Ausbau anders darstellt. Deswegen ist es, glaube ich, immer gut, auch ein Förderinstrument zu haben. Auch weil wir natürlich wissen, dass es immer noch Lagen gibt, in denen es sich privatwirtschaftlich nicht funktionieren wird. Deswegen brauchen wir, glaube ich, immer auch beide Instrumente. Aber jede Zeit hat quasi ihr vorrangiges Instrument. Und wir werden aber nie umherkommen, sowohl, glaube ich, Pakte zu schließen, um mit der Branche gemeinsam Ziele zu vereinbaren. Mhm. Und es geht mir darum, und das ist mir wichtig, der Glasfaserpakt oder die Pakte sollten nicht auf die Zahl der Anschlüsse reduziert werden, sondern ganz viel, was wir über, ich sag mal, Erwartungsbildung im Markt setzen können mit den Unternehmen, darüber, dass wir auch andere regulatorische Dinge vereinbaren, dass wir festlegen, wie wollen wir standardisieren, wie wollen wir harmonisieren, was wollen wir sonst noch machen, um ein gutes Umfeld für den marktgetriebenen Ausbau zu schaffen. Das wird ja mit den Pakten auch alles gemacht. Und das, glaube ich, ist das Wichtige. Hier geht es um gegenseitiges Miteinander und ja. in der Branche Verlässlichkeit zu schaffen. Und es geht nicht darum, alleine eine Anschlusszahl festzulegen, sondern es geht eben um viel mehr.
Ja. Ja, das hast du, glaube ich, schön gesagt. Auf jeden Fall das Miteinander und auch einfach ein Pakt auch zwischen der Branche und der Politik. Das ist, glaube ich, super sinnvoll auch gewesen und wird auch künftig noch wichtig sein. Genau, wir hatten ja eben schon gesagt, zu der Zeit, als der Glasfaserpakt abgeschlossen wurde, wart ihr ja mit der SPD noch in der Opposition. Das hat sich ja jetzt geändert. Ihr seid jetzt auch an der Regierung beteiligt. Was würdest du denn sagen, konntet ihr nochmal an neuen Impulsen jetzt auch für die weitere Ausrichtung der Digital- und vielleicht auch der explizit der Glasfaserpolitik mit einbringen?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass ich regelmäßig von Glasfaser spreche.
Stimmt, ja.
Ja. Also das Wort gigabitfähig ist eins, was mir eigentlich nur in äußersten Ausnahmefällen oder mit vorgehaltener Waffe über die Lippen geht.
Gut so.
Und ich glaube immer wieder auch in die Diskussion zu kommen, wie wir Dinge diskutieren, ist wichtig. Ich glaube, das gehört in Koalitionen dazu, dass man immer wieder auch um Kompromisse, um Ziele, um Sprachregelungen ringt. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch die Dinge, die positiv sind, weiter positiv begleiten. Also ich meine, wir kommen ja auch nicht auf das Thema wahrscheinlich, was tun wir sonst so? Ich meine, wir haben das Breitbandportal vorangebracht. Wir haben jetzt auch noch mit einer Bundesratsinitiative nochmal auch das vorrangige öffentliche Interesse mit forciert und auch andere Punkte angestoßen. Ich denke, das sind Initiativen, die am Ende ausgewogen sind, die einen klaren Fokus auf Glasfaser mittlerweile erkennen lassen. Und ich glaube, dass einfach viele, viele Gespräche sowohl mit der Fachebene als auch mit der Ministerin, mit dem Koalitionspartner immer wieder auch nochmal für mehr Verständnis dafür sorgen, was man eigentlich will. Weil selbst in der Opposition ging es mir, glaube ich, nie darum, die Regierung um ihrer selbst wegen zu kritisieren, der Kritik wegen, sondern wirklich die Glasfaser in die Köpfe zu bringen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit gelungen. Und wenn wir jetzt in den nächsten Jahren auch noch weitere Glasfasergipfel des Landes ausrichten, dann bin ich guter Dinge, dass wir das Ziel 2030 zumindest schneller nähern könnten.
Noch. Genau, und das Thema Glasfaser in die Köpfe bringen begleitet uns natürlich auch immer stärker, vor allem auch im Hinblick auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also etwas, was uns gerade jetzt auch, wo der Ausbau ja schon ganz stark vorangeschritten ist, immer mehr begleitet. Du hast jetzt gerade schon ein sehr passendes Stichwort genannt, nämlich das OZG Breitbandportal. Über dieses schöne Projekt wollten wir sowieso heute auch noch kurz mit dir sprechen. Vielleicht an der Stelle aber eine kurze Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das Breitbandportal eigentlich ist. Das ist nämlich ein Online-Portal, das die digitalen Antragsprozesse für die Verlegung oder Veränderung von Telekommunikationslinien für Unternehmen und für Kommunen vereinfachen soll. Ja, Bijan, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, inwiefern das Breitbandportal die Anforderungen erfüllt, die du im Kontext des Breitbandausbautransparentgesetzes im Landtag auch damals gefordert hast? Oder würden die damaligen Forderungen noch darüber hinausgehen?
Also zunächst mal freut es mich immer sehr. Wir haben das ja, das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu, wir haben das ja nicht alleine erfunden, wir haben das ja in Kooperation mit Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht.
Stimmt, ja.
Damals war der heutige Ministerpräsident Alexander Schweizer noch Digitalminister und sein Staatssekretär Fedor Ruhose, der heute Fedor Rose heißt, war da zusammen mit, ich glaube, es war noch Patrick Burkhardt, sehr stark unterwegs, um das gemeinsam zu forcieren. Das ist ein Projekt, was immer weiter Früchte trägt, was immer weiter ausgerollt wird und genutzt wird. Das ist gut. weil ich glaube, wir brauchen, und das ist ja auch eine Binse in der Verwaltungsdigitalisierung, Prozessstandardisierung ohne Ende, und zwar in allen Bereichen, nicht nur beim Glasfaser. Uns ist es wichtig vor allem, dass wir künftig auch die Kommunen ein Stück weit mehr verpflichten, es zu nutzen, weil noch nicht alle natürlich dabei sind. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Beschleunigungsmöglichkeit auch für den Ausbau noch ist, wenn wir wirklich das flächendeckend einsetzen. Viele Kommunen haben es aber auch schon verstanden und nutzen es. Wir bekommen sehr positives Feedback, auch aus anderen Ländern, was das Tool angeht. Ich glaube, es leistet einen wesentlichen Beitrag dabei, eben die Prozesse schneller und einfacher zu machen. Und das ist ja das, wo wir alle wissen, dass es ganz oft dran hapert. Was, ich sag mal, das Breitbandausbautransparenzgesetz von mir damals anging. Ich glaube, das Portal kann einiges leisten, um den Ausbau zu beschleunigen. Bei dem Breitbandausbautransparenzgesetz gab es ja noch einen weiteren Punkt, der quasi dieses Thema Doppelausbau vermeiden noch mal ein bisschen mehr angesprochen hat. Ich sehe aber, dass sich quasi dieses Thema Doppelausbau in der letzten Zeit, wir sprachen ja schon ein bisschen über veränderte Marktbedingungen, durch rückläufiges Kapital am Markt nicht mehr ganz so dringlich ist, wie es vielleicht zu der Zeit des Gesetzentwurfs war. Es ist immer noch da, aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so krass wie damals. Und ich meine, man muss halt auch sagen, dass es natürlich immer auch eine Abwägungsentscheidung ist, wie viel Transparenz lässt man dem Markt zu. Ich bin tendenziell immer für ein bisschen mehr. Die Unternehmen oftmals in Teilen für ein bisschen weniger, je nachdem, welches Unternehmen man fragt. Ich glaube aber, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, wenn wir das Portal weiter voranbringen, den Punkt zu adressieren, ohne dass es jetzt zu einer, ich sag mal, derart weitgehenden Offenlegung kommt, wie ich es mir damals gewünscht hätte.
Also ein Einwurf zum Doppelausbau, da müssen wir natürlich auf jeden Fall sagen nochmal, aus unserer Sicht ist das Problem nach wie vor noch da und vor allem, weil wir leider auch nach wie vor nicht mal einen Abschlussbericht bekommen haben von der Monitoringstelle bei der Bundesnetzagentur zum Thema Doppelausbau. Also ja, vielleicht mag es nicht mehr ganz so präsent medial sein, aber wir können auf jeden Fall auch aus dem Einblick der Mitgliedschaft auch sagen, leider ist das Problem weiterhin ungelöst und hat auch leider auch viele Business Cases kaputt gemacht. Also vielleicht mag es nicht mehr so präsent sein, das Thema, aber es ist nach wie vor immer noch leider ein großer Bremser für den Glasfaserausbau. Also das vielleicht nur als kleinen Einwurf nochmal zum Thema Doppelausbau.
Nein, aber dann hat ja auch der Podcast jedenfalls bei mir schon mal nochmal ein Thema zurück ins
Gedächtnis gerufen. Sehr gut.
Und wir blicken ja auch gespannt auf das weitere Vorgehen der Bundesnetzagentur in diesem Bereich.
Absolut. Definitiv.
Aber da kann ich ja Fingerpointing machen auf den Bund, das ist ja eine Bundesregel.
Ja. Bijan, vielleicht noch ein anderes Thema nochmal zum Abschluss auch dieser Folge. Hessen ist ja tatsächlich auch dafür bekannt, sehr stark im Bereich der Rechenzentren zu sein, denn mit ungefähr 30% der deutschen Rechenzentren und dem weltweit größten Internetknotenpunkt hat sich Hessen zu einem sehr, sehr wichtigen Standort für Rechenzentren entwickelt und ja, bleibt auch ein wichtiges Thema auch dafür oder ein wichtiger Standort, um auch ja digitale Innovationen hier auch wirklich zu fördern. Also sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir auch die Rechenzentren haben als Basis für die digitale Welt. Vielleicht nochmal an dich gerichtet. Was kann denn aus deiner Sicht die Politik dazu beitragen, um die Attraktivität ja des Standorts Hessen auch für Rechenzentrumsbetreiber jetzt auch gerade in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, du hast es ja eben selber angesprochen, auch zu erhalten oder auch zu steigern?
Also wir haben jetzt gerade 30 Jahre DKIX gefeiert, vergangene Woche.
Ja, stimmt. Ja.
Ich glaube, das ist ja schon auch ein Teil der Historie, dass das Rhein-Main-Gebiet für Rechenzentren so interessant ist. Zu den Zeiten, in denen hauptsächlich die Finanzindustrie über Hochfrequenzhandel solche Rechenzentren getrieben hat. Wir sind heute natürlich in einer anderen Zeit. Heute geht es nicht mehr um, also schon auch noch, aber nicht mehr vorrangig um Hochfrequenzhandel. Wir sind heute im Bereich KI mit einer ganz neuen Anforderung an Rechenzentren, an Rechenleistungen konfrontiert. Gleichzeitig haben wir ein ganz anderes Bottleneck als früher. Es sind am Ende nicht mehr irgendwie Glasfasernetze gerade, sondern es sind andere Netze, nämlich die Stromnetze. Und vor allem der steigende Strombedarf, der uns hier in Hessen natürlich zu schaffen macht. Deswegen ist Rechenzentrumspolitik heute mehr denn je auch Energiepolitik. Und Ich als Digitalpolitiker komme nicht umher, mich auch mit dem Thema Netzausbau noch stärker zu befassen. Als hätte man es geahnt, wir sind wieder bei der Bundesnetzagentur. Das Thema Netzausbau ist hier also auch im zweiten Teil präsent. Wir haben als Hessen, glaube ich, einen mutigen Vorstoß gewagt mit unserem Wirtschaftsminister Kaveh Mansouri, der ja als erster und einer der wenigen mal klar gesagt hat, wenn wir zügig und schnell Netze ausbauen wollen, im Bereich des Stroms, dann müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt auf Freileitungen legen. Aber jetzt zu sagen, wir gehen überall auf Erzverkabelung, sind in Zeiten knapper Kassen und in Zeiten,
es dauert lange, ist teuer, ja.
Deutschland und Hessen Tempo voranbringen müssen, halt eben zwingend notwendig. Und ein Grund, warum er das gemacht hat, ist natürlich die energieintensive produzierende Gewerbe, aber natürlich eben auch das Thema Rechenzentrum. Mhm. Weil wir haben den klaren Anspruch, Top-Rechenzentrum-Standort zu bleiben und zu sein. Gerade auch, weil wir beim Thema KI nachlegen wollen. Wir haben mit Hessian AI einen super Leuchtturm. Wir haben jetzt gerade auch im Bereich der Exzellenzinitiative der Hochschulen ein Cluster bekommen mit Reasonable Artificial Intelligence, wo wir Spitzenforschung auf internationalem Niveau im Bereich KI machen wollen. Und das bedeutet auch, wenn KI-Innovationen von Hessen ausgehen sollen, dass wir in dem Bereich Rechenzentrum weiter ganz oben mitspielen wollen und werden und müssen. Und das Ziel haben wir uns als Land gesetzt. Und da setzen wir auch drauf, dass wir sowohl energiepolitisch vorankommen, als auch im Bereich der, ich sag mal, Ansiedlung, der Akzeptanz. Und ich würde mir jedenfalls wünschen, dass wir vielleicht um den Kommunen noch, wir waren ja schon beim Thema Kommunalpolitik, dass wir den Kommunen noch eine Möglichkeit geben, dass ein paar der Sorgen rund um die Rechenzentren abgebaut werden, indem sie mehr als bisher vom den Gewerbesteuern etc. Profitieren können, da das jetzt ja meistens keine so arbeitsintensive Industrie ist, aber meistens existiert trotzdem drumherum ein Ökosystem, wovon die Kommunen profitieren. Aber wir sehen es quasi bei erneuerbaren Energien, als wir es möglich gemacht haben, dass dort Kommunen mehr profitieren, haben auch mehr Kommunen sich von selbst auf den Weg gemacht und erneuerbare Energien vorangebracht. Und ähnlich würde ich es mir wünschen, auch beim Thema Rechenzentrum. Da gibt es ja auch ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Das hatte, glaube ich, noch Jens Zimmermann auch mit angestoßen, das Thema als digitalpolitischer Sprecher auf Bundesebene. Ich habe gerade kürzlich mit ihm mich ausgetauscht. Er kommt ja auch hier aus meiner Ecke, aus Darmstadt-Dieburg. Wir werden bei dem Thema weiter vorangehen. Und vielleicht ist das ja noch was, wo Hessen sich wie auch mit dem Thema überragendes öffentliches Interesse und weiterer Netzausbau sich auch beim Thema Rechenzentrum an die Spitze bewegen setzen kann. Ich jedenfalls wäre sehr dafür, dass wir das tun, weil es stecken einfach nach wie vor in dieser Branche enorme Wachstumspotenziale und enorme vor allem Zukunftschancen für uns als Bundesland. Ja.
Nee, sehr, sehr schön. Und tatsächlich kann ich übrigens schon mal verraten, dass wir uns da auf den Fiber Days in Zukunft auch noch stärker einbringen wollen, das den Austausch zum Thema Rechenzentren zu fördern und da auch im Zusammenspiel mit den Kommunen ein bisschen was in Bewegung zu bringen. Wir sind ja da mit unserer Messe auch in Frankfurt im Herzen von Hessen beheimatet und haben auch im Zusammenspiel mit der Politik erkannt, dass wir das Thema wirklich zentraler verankern sollten auf unserer Veranstaltung. Also das werden wir in Zukunft jetzt tun, ab dem nächsten Jahr.
Sehr schön.
Genau.
Steht denn schon ein Termin fest? Dann blocke ich
ja, den klar. Kannst du dir schon eintragen, 25. und 26. März nächstes Jahr.
Perfekt. Da sind die Kommunalwahlen auch rum.
Ja, absolut, genau. Also würden wir uns total freuen, natürlich, wenn du auch wieder dabei bist. Ja, so, und jetzt noch eine letzte Frage, Bijan. Wir haben jetzt immer schon mal wieder in der Folge die neue Bundesregierung angesprochen. Im Mai 2025 ist ja jetzt das neue Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, das BMDS, offiziell gestartet unter der Leitung von Carsten Wildberger. Und wir haben eben im kurzen Vorgespräch auch von dir gehört, er ist tatsächlich heute am Tag unserer Aufzeichnung auch in Hessen. Aber in Hessen habt ihr ja schon viel länger ein Digitalministerium, muss man sagen. Ihr habt da ja schon ein wenig Erfahrung. Und wie blickst du aus dieser Perspektive auf das BMDS? Denkst du, es wird ein echter Gamechanger auf Bundesebene werden? Was erhoffst du dir davon? Und was denkst du, kann das BMDS vielleicht auch ein bisschen vom hessischen Modell noch lernen?
Ich glaube zunächst mal, dass das BMDS schon einiges vom hessischen Modell gelernt hat. Das hessische Digitalministerium war ja bis zum Ende und der letzten Legislatur in der Staatskanzlei angesiedelt und hatte keinen eigenen Haushalt. keinen eigenen Einzelplan, keine eigene Zentralabteilung. Wir haben jetzt quasi mit dieser Legislatur es wirklich aus der Staatskanzlei herausgelöst, vollständig eigenständig gemacht, eine eigene Zentralabteilung, einen eigenen Einzelplan. Und das hat ja schon nochmal auch zu einer Stärkung des Digitalministeriums in Hessen geführt. Wir haben auch nochmal inhaltlich ein bisschen was dazu geholt, aus dem Innenministerium kam die Verwaltungsdigitalisierungsabteilung dazu. Ich glaube auch, dass das ein wesentlicher Teil ist, um auch das Ganze thematisch nochmal aufzuwerten. Am Ende, glaube ich, muss man aber immer festhalten, dass Digitalisierung eben einfach das Querschnittsthema schlechthin ist. Wir haben es ja gerade auch bei den Rechnungsversionen schon bei der Infrastruktur gemerkt. Wir sind sofort auch im Bereich Stromnetze, die super relevant sind. Wird es immer ein Bereich sein, in dem der Erfolg von der Fähigkeit der Führungspersönlichkeiten abhängt, mit anderen Ressorts gemeinsam Strategien zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Da kann ich jetzt bei Carsten Wildberger noch nicht viel sagen. Er ist jetzt noch nicht so lange im Amt. Er ist jetzt das erste Mal groß in Hessen und nimmt sich gleich dem Thema Rechenzentren heute auch an mit der Branche. Mhm. Was zumindest zeigt, dass er die Bedeutung gerade für Hessen, für die Rechenzentren und auch für Deutschland als Digitalstandort erkannt hat. Das ist schon mal gut. Die Zusammenarbeit, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass auch der Bund uns natürlich an einigen Stellen, sei es bei der Startup Factory, auch weiter unterstützen wird, weil das auch ein wichtiges Thema für uns als KI wird und auch bei der Rechenzentrumsbranche uns vielleicht bei dem Thema Stromnetzausbau auch gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eben unterstützt, dass wir hier an der Weltspitze sein können. Und ja, wenn man sich die Struktur des Bundesministeriums anguckt, würde ich sagen, haben sie sich schon ein bisschen auch aus Hessen orientiert. mag auch vielleicht daran liegen, dass ja die Bundeskoalitionsverhandlungen in Teilen in der Digitalgruppe ähnlich besetzt waren wie die hessischen. Damals hat neben mir in der Leitung auch an unserer SPD-Gruppe Armand Zorn zum Beispiel teilgenommen, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender und für das Thema zuständig ist. Und der hat damals auch schon mit, auf der anderen Seite saß Professor Dr. Christina Senemus. Das heißt, die kannten sich auch schon aus Hessen und hatten einmal den Prozess des Umorganisierens zumindest im Kleinen miteinander durchgemacht. Und das muss jetzt ja nicht immer von Nachteil sein, wenn man sich in Verhandlungen auch über Strukturfragen schon mal Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, das sehen wir jetzt. Am Ende ist immer eine große Frage und das ist vielleicht last but not least. Wir leben in Zeiten, in denen Sicherheit und Resilienz sowohl für Netze als auch für andere, alles andere, was kritische Infrastruktur ansteht, unabdingbar sind. Und hier, glaube ich, haben wir immer noch einfach einen großen Punkt beim Thema Cybersicherheit, beim Thema kritische Infrastruktur, wo wir immer auch am Innenministerium nicht vorbeikommen, weder in Hessen noch auf Bundesebene. Das muss auch nicht nur schlecht sein. Wichtig ist nur, ich glaube, dafür werbe ich, weil das bisher nirgendwo stattgefunden hat, dass wir dort einen engen Austausch mit den zuständigen Innenbereichen auf Landes- wie auf Bundesebene pflegen. Weil ich glaube, wer das Thema nicht gemeinsam immer mit dem Thema Resilienz und Sicherheit verknüpft, der begeht gerade in diesen Zeiten einen großen Fehler. Deswegen vielleicht als Abbinder würde es mich auch sehr freuen, wenn die Bundesebene uns bei dem Thema nationales Krisenresilienzzentrum weiter unterstützt, weil das hat auch einen sehr klaren Fokus auf die digitale Resilienz. Es wurde noch unter Nancy Faeser angestoßen mit einem LOI in Darmstadt und deswegen probieren wir auch aus Hessen heraus quasi bundesweit neben dem Nationalen Cybersicherheitszentrum mit Athene, was wir schon haben, auch das Thema Krisenresilienz im digitalen Raum noch hier weiter verstärkt zu bearbeiten. Und da haben wir, glaube ich, dann auch bundesweit neben den anderen Themen, die ich genannt habe, ein klares Profil und wollen gemeinsam mit dem Bund die digitale Zukunft gestalten. Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und freue mich auch auf das erste Treffen mit Herrn Bundesminister Wildberger dann in naher Zukunft.
Ja, sehr wichtige Themen, die du da auch nochmal angesprochen hast. Das zeigt einfach wieder, wie vielfältig man das Thema Digitalisierung inzwischen denken muss und wie viele Facetten es hat. Ja, und wir erhoffen uns natürlich auch zu all diesen Facetten eine Unterstützung des neuen Ministeriums. Ja, Bijan, jetzt sind wir aber am Ende unserer Fragen angekommen. Es war ein total spannendes und auch humorvolles Gespräch mit dir. Wir wollten eigentlich anfangen, kürzere Folgen aufzuzeichnen, aber es war jetzt so interessant mit dir und wir mussten immer Nachfragen stellen. Das ging einfach nicht anders. Ja, danke, dass du das Gespräch jetzt möglich gemacht hast und so viele Einblicke gegeben hast. Hat uns richtig viel Spaß gemacht.
Danke auch an euch, Alicia. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass werden auch die Menschen, die es hören, ähnlich einschätzen. Und am Ende im Zweifel, wir hatten Spaß und alle, die es hören, hoffentlich auch. Hat mich wirklich gefreut und dann bis spätestens bei den Final Days.
Oh ja, unbedingt.
Sehr gut, genau, guter Abschluss. Wir sehen uns spätestens bei den Fiber Days. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sehen wir dann ja auch Sie bei den Fiber Days, wer weiß. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei. Und wir, wie Bijan eben gesagt hat, wir hoffen, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet genauso viel Freude beim Hören der Folge wie wir beim Aufzeichnen. Abonniert sehr gerne Echt Digital Vernetzt und bleibt mit uns digital verbunden. Bis zur nächsten Folge. Bleibt weiterhin vernetzt, kümmert euch um den Glasfaseranschluss und bis ganz bald. Tschüss.
Das war Echt Digital Vernetzt. Der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.